Herzlich willkommen zum Campus Report, dem Podcast hier am Universitätsklinikum Heidelberg. Heute mit dem Thema Nachhaltigkeit am Klinikum, Umstellung der Narkosegase in der Anästhesie. Mein Name ist Roman Jaborek und ich spreche heute mit Dr. Christoph Eisner. Er ist Oberarzt an der Klinik für Anästhesiologie und Joachim Harter-Lundbeck, Fachapotheker für klinische Pharmazie. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Hallo.
Hallo.
Grüß Gott.
Narkosegase machen ja nicht nur bewusstlos, sondern sie schädigen auch die Umwelt, da sie ja Treibhausgase sind. Und deshalb will man hier jetzt am Klinikum etwas dagegen tun. Herr Harter-Lundbeck, Sie sind in der Apotheke am Klinikum für den Einkauf und für das Gasmanagement zuständig. Woher kommen überhaupt Narkosegase und wie werden diese im Klinikum aufbewahrt?
Also, man muss zwei Narkosegase-Typen unterscheiden. Das eine sind die Flüssignarkosegase, das sind 250 Milliliter oder 240 Milliliter Flaschen, die verdampft werden müssen. Das heißt, in der Apotheke haben wir nicht nur diese Flaschen, sondern wir besorgen und machen auch das Management um die Verdampfer. Ja? Mhm. Das ist die eine Sache. Die sind in der Apotheke gelagert und werden verteilt wie andere Medikamente auch. Dann haben wir das Lachgas. Das Lachgas wird angeliefert in Bündeln. Was ist ein Bündel? Das sind 12 mal 50 Liter Flaschen, gefüllt mit einem Druck von 200 Bar. Die stehen an einer zentralen Verteilerstation. Und dieses Gas wird in ein Rohrleitungssystem eingespeist und dann in den jeweiligen Abteilungen eben an Buchsen. Jeder, der mal im Krankenhaus war und Patient war, sieht ja Sauerstoffbuchsen, medizinische Druckluftbuchsen und im OP gibt es eben auch Lachgasbuchsen. Dann haben wir noch zwei kleine Sonderfälle und zwar Lachgas-Sauerstoffgemische für den Kreissaal. Die Logistik von diesen Bündeln, das muss der Spediteur, das sind große Gasehersteller, die kommen eben mit dem Spediteur an. Dann wird die Qualität zumindest anhand der Ladepapiere überprüft, an das System angeschlossen. Das Bündel geht weg und wir haben immer drei Bündel, damit das ist die dreifache Redundanz, die vom Gesetzgeber gefordert sind.
Jetzt kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Jetzt werden ja Gase umgestellt, zum Beispiel das Gas Desfluran. Dafür soll jetzt das Cefofluran eingesetzt werden. Jetzt haben Sie sich auch mit dem CO2-Fußabdruck beschäftigt. Haben Sie da Zahlen, die Sie uns geben können? Also wie viel kann denn durch diese Umstellung dieser beiden Gase denn eingespart werden?
Ich verfolge ja dieses Geschehen schon seit Jahren und ich kann Ihnen nur folgende Sache sagen. Durch das Nichtverwendung von Desfluran, dann durch die Abstellen der Lachgasversorgung plus sparsamer Anwendung seitens der Anästhesie, konnten wir roundabout sagen, wir haben früher noch vor 5, 6 Jahren etwa 3000 Tonnen CO2, klimaschädliche Gase, verbraucht. Das wird sich jetzt in diesem Jahr auf 200 Tonnen reduzieren. Also von 3000 auf 200. Und wir haben Geld gespart. Und ich denke mir, das ist schon ein beachtlicher Erfolg, den wir da erzielt haben.
Danke für den Einblick. Jetzt gibt es ja auch am Klinikum seit einem knappen Jahr eine eigene Abteilung für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und hier beschäftigt man sich unter anderem auch mit dem Thema CO2-Ausstoß bei Narkosegasen, wie dieser verringert werden kann. Herr Dr. Eisner, Sie sind Anästhesist und haben jeden Tag natürlich mit Narkosen zu tun. Fangen wir mal damit an, wie kann ich mir als Laiepatient vorstellen, was da mit meinem Körper passiert, wenn Sie mich narkotisieren würden?
Ist ja, wenn man im Volksmund von Narkose spricht, spricht man ja letztendlich, dass man sozusagen für einen operativen Eingriff schläft, ja, und nichts mitbekommt. Was für uns das jetzt ganz grob heißt, ist schon einfach, dass wir dem Patienten das Bewusstsein, wach zu sein, nehmen und ihn sozusagen schlafen legen. Und Dafür brauchen wir die Narkose und das nennen wir praktisch die generalisierte Narkose, die Vollnarkose. Das ist das, wenn man eigentlich von Narkose spricht. Es gibt natürlich noch andere Narkoseverfahren, wo die Patienten wach sind, wenn man jetzt Regionalanästhesie, wenn man nur ein Körperteil zum Beispiel lahmlegt, damit der Chirurg operieren kann. Wir sprechen, wenn man sagt Narkose, von Vollnarkose und dazu tun wir entweder praktisch Narkose, Medikamente über einen intravenösen Zugang, das heißt praktisch über einen Gefäßzugang dem Körper applizieren und der den Patienten praktisch dann in den Schlummerschlaf bringt. Oder wie jetzt in der inhalativen Anästhesie, also der Narkoseform über ein Gas, was wir dem Patienten praktisch über den Atemweg geben. Und da sind die Patienten dann praktisch intubiert, das heißt, er hat einen Schlauch in der Luftröhre, worüber er beatmet wird, und über das Narkosegerät applizieren wir praktisch dieses inhalative Gas, was den Patienten schlafen lässt.
Jetzt haben wir gehört, dass das Desflurangas ersetzt wird durch Sevoflurane, weil es eben nachhaltiger ist. Wir haben die Zahlen von Herrn Alter Lundbeck gehört. Jetzt würde ich mich natürlich als Patient fragen: Merke ich das? Wirkt es genauso gut? Ist es sicher?
Desflurane ist ein Tick älter oder sagen wir ein Tick länger in Betrieb, aber die nehmen sich sozusagen von der Einsatzdauer, wie lange wir es schon benutzen, eigentlich nichts. Also der Erfahrungsschatz mit den Gasen ist eigentlich gleich. Wieso gibt es überhaupt unterschiedliche Narkosegase? Zum einen will man natürlich ein Gas, was die Körperfunktionen nicht negativ beeinträchtigt. Das ist ganz klar. Und was wir natürlich wollen in der Anästhesie, dass wenn man das gibt, das Narkosegas, dass es sofort wirkt. Und wenn ich es nicht mehr gebe, weil das wissen ja auch viele Patienten nicht, das nicht von Narkose aufwachen, das gibt es nicht. Das ist nämlich ganz einfach. Man stellt die Medikamente, die wir geben, zur Aufrechterhaltung der Narkose einfach ab und dann wacht man auf. Und das ist halt, möchte man dann als Anästhesist die Zeit natürlich auch kurz haben. Und da ist eigentlich so der größte Unterschied bei den Narkosegasen, Desflurane und Sevoflurane. Dieses Desflurane ist halt einfacher zu benutzen, weil es schneller, sage ich mal, jemanden in einschlafen lässt, sozusagen, wenn man es appliziert. Also es wirkt schneller und wirkt praktisch dadurch auch, wenn man es abstellt, auch kürzer. Also man wacht schneller auf. Das sind aber sozusagen, wenn man es normal anwendet, von den Eigenschaften her keine Stunden im Unterschied, sondern da handelt es sich um Minuten. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass beide Gase genauso, sage ich mal, ungefährlich sind für den Körper, für die Organe.
Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Narkosen. Sie haben es vorhin angesprochen. Sie können einerseits intravenös jemanden in den Schlaf begleiten
Hör auf zu
oder
schnarchen,
aber über
weil ich kann die
ein
Tür noch
Gas.
zumachen.
Warum braucht es denn beide Arten?
Wenn wir per se einleiten, tun wir heute eigentlich außer eventuell bei Kindern, die noch keinen intravenösen Zugang haben, wo man dann inhalativ einleiten kann, nur über das Gas jemanden einschlafen lassen kann, tun wir das bei erwachsenen Patienten nicht mehr machen. Einfach weil ein Erwachsener das ohne Probleme aushält, wenn man ihm praktisch eine Nadel legt und man immer eine Kombination von Medikamenten macht. Man gibt immer ein Schmerzmittel, einfach gegen die Schmerzen. Das ist praktisch so eine Art Opiat, so was man, sage ich mal, die Drogenabhängigen sich so zum Vergnügen spritzen. Das geben wir, damit man kein Schmerzempfinden mehr hat. Dann kommt das Einschlafmedikament, das ist Propofol, was man praktisch einleitet, aber auch länger geben kann für eine Aufrechterhaltung. Ja. Und dann, wenn der Patient praktisch schläft, tun wir ihn meistens noch relaxieren. Das heißt, dass man die Muskeln nicht mehr bewegen kann, sodass wir schonend sozusagen die Intubation, also die Sicherung des Atemwegs vornehmen können. Genau. Und da diese Medikamente, wenn man die ja einmal gibt, wieder ihre Wirkung verlieren, muss man halt die Narkose aufrechterhalten. Und jetzt gibt es halt die zwei Wege. Ich mache das mit dem Gas oder ich mache es halt über ein intravenöses Medikament. Und da ist halt die Tiva, diese total intravenöse Anästhesie, gibt es dieses Propofol, was ich praktisch kontinuierlich geben kann. Oder halt ich benutze eine inhalative Anästhesie, die Gasanästhesie.
Also eine riesige Klaviatur, auf der Sie da spielen können und warum
Genau.
es die braucht, haben Sie wunderbar erklärt. Danke für den Einblick. Es gibt jetzt auch so einen sogenannten Narkoseführerschein. Nach Ihrer Erklärung jetzt ist es mir klar, warum man den braucht. Man stellt sich vor, wie wenn ich in einer Großstadt unterwegs bin mit Einbahnstraßen, Sackgassen, verschiedenen Verkehrsschildern. Da muss ich natürlich schauen, wie ich da durchkomme. Und ich denke, bei Ihnen geht es auch darum, aber vor allem auch Thema Nachhaltigkeit. Wie dosiere ich das Ganze, oder?
Genau. Da ja gerade praktisch diese Narkosegase als Treibhausgase gelten, möchte ich sie natürlich, sage ich mal, effizient einsetzen, ne? Und dadurch gibt es halt praktisch diesen Narkosegasführerschein, die jungen Assistenten, die unser Fach sozusagen erlernen möchten, dass wir denen gleich von Anfang an praktisch wie beim Führerschein sozusagen, wann gebe ich Gas, wie gebe ich Gas, damit ich möglichst sparsam den Patienten sicher durch die Narkose bringe.
Jetzt würde ich Sie gerne mal beide fragen, Herr Halter Lundbeck, Sie aus der Sicht der Apotheke und Herr Dr. Eisner, Sie aus der Sicht der Anästhesie. Welche Herausforderungen gibt es noch, um das gesamte Klinikum Heidelberg jetzt nachhaltiger und umweltfreundlicher zu machen?
Es bedarf erstens einmal klare Vorgaben des Klinikumsvorstandes. Aber es bedarf keine Vorgaben seitens der Politik. Denn das Klinikum Heidelberg, das ist ein vernetztes System und nur die dort Arbeitenden können überhaupt beurteilen, was macht Sinn und wo können wir schnell und auch preiswert Erfolge erzielen. Das heißt, kein Druck seitens der Politik, vielleicht eine Anfrage, was habt ihr geleistet, aber keine Detailvorgaben. Zweitens, wir müssen uns breit aufstellen bei allem, denn die Lieferschwierigkeiten und der Abbruch der Lieferketten stellt uns vor ganz großen Problemen. Das Beispiel ist ja Propofol, das man ja für die Tiva braucht, das lange Zeit überhaupt nicht lieferbar war. Ja, das heißt, breit aufstellen. Und wir brauchen für die Klimabeauftragten, das müssen Leute sein, die sich im Klinikum auskennen und gut vernetzt sind.
Herr Dr. Eisner.
Eine große Herausforderung ist natürlich, sag ich mal, wenn man jetzt sagt, man möchte das Klinikum Heidelberg oder den Gesamtkonzern klimafreundlicher gestalten, sozusagen, dass wir natürlich auf der einen Seite einen Auftrag haben an den Patienten, der natürlich nach den westlichen Goldstandards sozusagen sich richtet, behandelt werden. Dass natürlich unsere westliche Lebensweise und unser Standard dazu führt, dass wir immens viel CO2 verbrauchen. Ja, da ist eine große Herausforderung drin. Wenn man allein jetzt mal die Kopfklinik, wo wir betrachtet, ist jetzt, ich glaube, 30 Jahre altes Gebäude, wird natürlich überall baufällig. Und wie kann ich das, sage ich mal, so machen, dass ich einigermaßen klimaneutral neue Techniken ranbringe? Einen neuen OP-Bau, der vielleicht weniger, sage ich mal, CO2 insgesamt verbraucht. Das sind so Herausforderungen, wo man, sage ich mal, an großen Stellschrauben drehen kann. Die andere ist dann sozusagen als individueller Mitarbeiter, wie bleibe ich bei dem Thema immer aktuell? Das war jetzt narkosegastechnisch, hatten wir es auf der einen Seite natürlich, waren wir jetzt sehr, sehr erfolgreich, weil wir es geschafft haben, uns natürlich, weil es genug Optionen gibt, von einem Desflurane zu verabschieden. Und dann auch, wenn man die Zahlen anguckt, wirklich einen guten Erfolg hatten, unseren CO2-Footprint, unseren Fußabdruck zu minimieren. Das war jetzt ja das Einfache. Das Schwierige ist jetzt halt dran zu bleiben und halt auch kleine Stellschrauben, die man vielleicht gar nicht so merkt, zu identifizieren und dann halt auch vielleicht sich da einfach in die Zukunft positiver zu entwickeln. Und das wird ganz schwierig sein, weil es nicht mehr so greifbar ist, wie jetzt einfach, gut, ich mache jetzt das voran weg und dann haben wir einen wahnsinnigen Erfolg. Das war jetzt einfach. Schwierig ist, dran zu bleiben und zu nochmal zu gucken, wo kann ich mich doch noch verbessern.
Der erste Schritt ist ja vielleicht auch jetzt eine Studie an der Universität Aachen, an der Sie auch beteiligt sind, jetzt mit dem Klinikum Heidelberg. Dafür werden ja alle Informationen rund um die Narkose aus deutschen Krankenhäusern gesammelt.
Die Studie, das ist von der Universität Aachen, die jetzt praktisch angeschaut hat, an 2 Tagen in Deutschland, wie werden deutschlandweit Narkosen gemacht? Machen die mehr Gasnarkosen, mehr inhalative Anästhesie und wie machen sie das? Und dann gab es praktisch diesen Narkosegasführerschein, praktisch wie man das am besten machen kann. Also so Best Medical Practice, wie mache ich Narkose und hinterlasse da am wenigsten CO2-Abdruck. Und dann wurde nochmal eine Erhebung gemacht, nachdem praktisch die Mitarbeiter oder die Kliniken geschult worden sind. Und es ist ja immer halt interessant, man kann immer viel reden sozusagen, ja, aber ändern tue ich mich nicht. Und deswegen ist so eine Studie einfach extrem wichtig, einfach mal so einen Ist-Zustand zu erheben, mal eine Intervention zu machen, wie diesen, wir sagen euch jetzt, wie es am besten geht und gucken, ändern sich die Narkoseärzte überhaupt? Ja, und das sind ja dann diese großen Hebel.
Ein sehr spannendes und gleichzeitig komplexes Thema. Deswegen bin ich mir sicher, dass zum Thema Nachhaltigkeit im Universitätsklinikum es bald noch eine weitere Podcast-Folge geben wird. Herr Halter Lundbeck, Herr Dr. Eisner, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Ich bedanke mich ebenso. Dankeschön.